Als Bibelwort wollen wir heute Abend Lukas 2 lesen, und zwar ab Vers 8. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und sie, ein Engel des Herrn, kam zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Da sagte der Engel zu ihnen: Fürchtet euch nicht, seht, ich verkünde euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Heiland geboren, der Christus der Herr ist. Und das nehmt als Zeichen: Ihr werdet das Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und auf einmal war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die Gott lobten. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Und als die Engel von ihnen zum Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Lasst uns nun nach Bethlehem gehen und diese Sache sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilends und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das von diesem Kind zu ihnen gesagt worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was die Hirten ihnen gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es zu ihnen gesagt worden war. Wir stehen unmittelbar vor Weihnachten, und da wollen wir heute diese Begebenheit einfach ein bisschen näher betrachten. Und zwar wollen wir uns heute auf die Botschaft des Engels oder auch der Engel beziehen. Und zwar wollen wir die Verse 10 bis 14 genauer anschauen. Da sagte der Engel zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Die Hirten hatten hier eine besondere Begebenheit. Ja? Sie waren nachts auf dem Feld, es war dunkel, und plötzlich war dieses helle Licht, das sie umleuchtet. Es heißt, die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und davor haben sie einfach Angst gehabt. Ja? So etwas haben sie noch nie erlebt, und das hat ihnen einfach Furcht bereitet. Wir sehen jetzt im Nachhinein, dass es eigentlich eine unnötige Furcht war. Aber zu dem Zeitpunkt war das wahrscheinlich nicht so einfach. Und diese Aufforderung, fürchtet euch nicht, finden wir ganz oft in der Bibel. An verschiedenen Stellen lesen wir davon, zum Beispiel als der Engel Gabriel zu Maria kommt und sagt: Fürchte dich nicht. Ja? Auch da wieder diese Aufforderung, fürchte dich nicht. Oder als Jesus auf dem Wasser geht und zu seinen Jüngern kommt, da haben sie Angst gehabt, da haben sie sich gefürchtet. Und Jesus sagt: Seid getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht. Ja, das ist ein tröstlicher Gedanke, der auch für uns gilt. In Jesaja 41, Vers 10 heißt es: Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Und das ist einfach so ein tröstlicher Gedanke, den wir auch haben dürfen. Gott ist da, ja, und Gott hilft uns. Und das soll uns einfach Ruhe schenken, gerade in der aktuellen Zeit, wo es einfach, ja, die Angst einfach so greifbar ist bei uns, wo so viel Unruhe herrscht. Da dürfen wir einfach sehen, dass Gott da ist. Gott ist da und er hilft uns auch durch diese schwierige Situation hindurch, wie es hier in Jesaja 41 steht. Ja. Ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir, sagt er. Also der ist direkt bei uns und hilft uns. Und dafür bin ich einfach so dankbar, dass wir das sehen dürfen, dass es uns Ruhe schenkt. Weil wenn Gott da ist, ja, dann kann uns ja nichts anderes was anhaben. In Römer 8, Vers 28 heißt es: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ja, Gott ist bei uns und er führt alles. Auch wenn das aktuell so ähnlich ist wie bei den Hirten. Ja, bei den Hirten war es das Licht, bei uns ist es die Dunkelheit, die uns vielleicht Angst machen will. Aber wir brauchen uns nicht zu fürchten, weil Gott da ist und weil Gott uns verheißen hat, uns zu helfen. Dann gehen wir weiter. Seht, ich verkünde euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren wird. Hier ist von Freude die Rede. Und diese Freude ist jetzt nicht die Freude darüber, dass ein Kind geboren wurde. Auch das gibt uns große Freude. Aber es ist eine zukünftige Freude, ja, die dem ganzen Volk widerfahren wird. Eine zukünftige Freude. Und Da habe ich mich einfach gefragt, was ist diese Freude? Und dabei bin ich auf Apostelgeschichte 8 gestoßen. Ich will uns das kurz lesen. Apostelgeschichte 8, von Vers 5. Philippus aber kam in eine Stadt in Samarien hinab und predigte ihnen Christus. Die Menschenmenge aber achtete einmütig auf das, was Philippus sagte, als sie ihm zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn die unreinen Geister fuhren aus vielen Besessenen mit großem Geschrei aus. Auch viele Gelähmte und Verkrüppelte wurden geheilt. Und jetzt Vers 8. Und es herrschte große Freude in dieser Stadt. Ja, er hat das Evangelium gebracht. Er hat ihnen von Christus erzählt, heißt es, gepredigt. Ja. Und dadurch kam diese Freude in diese Stadt. Die Freude kommt also aus der Annahme des Evangeliums. Und daraus haben wir einfach diese Hoffnung, dass wir einmal vor Gott bestehen können und einmal bei ihm im Himmel sein können. Auf der anderen Seite kennen wir alle den Vers in Philipper 4, Vers 4. Freut euch zu jeder Zeit im Herrn. Und noch einmal sage ich, freut euch. Ja, das ist diese Freude über die persönliche Beziehung, die wir dann haben können zu Jesus, zu unserem Gott. Und diese Freude ist unabhängig von den äußeren Umständen. Unabhängig, ob es draußen dunkel ist, ob draußen Krieg herrscht, ob es laut ist, ob es still ist. Wir dürfen uns einfach freuen dadurch, dass wir im Lebensbuch stehen und dass wir Christus angenommen haben und dass wir diese persönliche Beziehung zu ihm haben. Dann lesen wir weiter in Lukas 2 von Vers 11. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Heiland geboren, der Christus der Herr ist. Und hier haben wir diese drei Namen, diese Beinamen von Jesus: Heiland, Christus und der Herr. Wir fangen mit Heiland an. Heiland bedeutet Erlöser oder Erretter. Und da ist auch wieder die Frage, wovon soll Jesus uns erretten? Wovon soll er uns erlösen? Und da bin ich einfach auf die Emmaus-Jünger gekommen. Und von ihnen heißt es in Lukas 24, da fragen sie Jesus, hast du nicht gehört, was geschehen ist? Ab Vers 19. Und Jesus sagte zu ihnen, was denn? Sie aber sagten zu ihm, das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere Hohepriester und Obersten zur Verurteilung zum Tod übergeben und ihn gekreuzigt haben. Wir aber hofften, dass er es sei, der Israel erlösen sollte. Ja, also die haben die Hoffnung gehabt, dass Jesus sie von der Besatzung, der römischen Besatzung befreit, dass er ein irdisches Reich aufbaut. Ja, und die waren da einfach so traurig, so niedergeschlagen, weil sie die falsche Hoffnung hatten, weil sie von diesem Erlöser das falsche Bild hatten. Und diese Gefahr besteht auch genauso für uns, dass wir denken, dass Jesus uns diese äußerliche Errettung gibt von irgendwas. Aber es geht um den inneren Frieden, den er geben will, um die innere Errettung vor unserem schlechten Gewissen, vor unseren Sünden. Es ist nicht die Errettung vor politischen oder wirtschaftlichen Ungerechtigkeiten oder vor einem unchristlichen Werdegang unseres Landes. Das ist nicht damit gemeint, ja? Sondern in Matthäus 1, Vers 21 heißt es so, Matthäus 1, Vers 21, da ist der Engel da und redet mit Josef und sagt, und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Ja, darum geht's. Er ist der Erretter von den Sünden. Ja, und da haben wir viele Beispiele, die einfach uns das Wort gibt, auch das Leben einfach gibt. Ja, ich will nur ein paar erwähnen: Unzucht, Ehebruch, Unreinheit, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, Spaltungen, Neid, Trunkenheit und Völlerei. Und von dem allen hat Gott durch Jesus Christus uns errettet. Ja, das ist die Rettung. Dafür ist er gekommen, der Heiland. Er macht einen neuen Menschen aus uns. Der zweite Beiname ist Christus. Christus ist griechisch, im Hebräischen heißt es Messias. Das bedeutet der Gesalbte. Im Alten Testament wurden die Priester gesalbt, die Könige wurden gesalbt. Ja. Samuel hat den Saul und später auch den David zum König gesalbt. Und es war zum größten Teil noch nicht die Übertragung der Macht für den König, sondern die Bestätigung der Auswahl Gottes. Ja. Wir sehen es ganz besonders bei David, der eine längere Zeit einfach hatte, in der er schon gesalbt war, aber noch nicht König war. Und gerade David ist es auch, der eine große Ehrfurcht davor hatte. Er hatte zweimal die Möglichkeit, sich an Saul zu rächen. Und beides Mal hat er es nicht gemacht, er hat ihn verschont. Und die Begründung ist einfach sehr interessant. Da will ich uns kurz 1. Samuel lesen. 1. Samuel 24, Vers 5. Da sagten die Männer Davids zu ihm: Sieh, das ist der Tag, vor dem der Herr zu dir gesagt hat: Sieh, ich will deinen Feind in deine Hände geben, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Und David stand auf und schnitt leise einen Zipfel vom Rock Sauls. Aber danach schlug ihm sein Herz, weil er den Zipfel von Sauls Rock abgeschnitten hatte. Und er sagte zu seinen Männern: Das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich das tun sollte und meine Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und genauso in Kapitel 26 lesen wir das nochmal, wo er nochmal die Möglichkeit hat. Und wieder sagt er: Ich werde meine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn legen. Ja, eine große Ehrfurcht hatte er vor Saul, weil er der Gesalbte des Herrn war. Und bei Jesus ist es so, dass er nicht von Menschen gesalbt wurde. Ja, wir haben es hier von Samuel gehabt, ja. Auch sonst wurden die Salbungen ja von Menschen ausgeführt. Aber Christus ist von Gott gesalbt. Ja. Er hat von Gott diese Macht und diese Vollmacht übertragen bekommen. Und deshalb sollten wir auch da die nötige Ehrfurcht vor ihm haben. Der dritte Beiname ist der Herr. Was bei uns mit der Herr bezeichnet ist oder übersetzt ist, ist im Griechischen Kyrios. Und Kyrios ist ein Titel mit höchster Autorität. Es ist der Leiter, der Meister, der Hausherr über die Knechte und die Diener. Aber dieser Begriff wird auch benutzt für Gott. Ja, das ist der gleiche Begriff, der auch für Gott genutzt wird in der Bibel. Und es heißt einfach diese göttliche Autorität. Und da ist einfach die Frage, wie auch bei den anderen Namen, ist Jesus die Autorität, die Leitung und der Entscheidungsträger in unserem Leben? Wir gehen weiter zu Vers 12. Und das nehmt als Zeichen: Ihr werdet das Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Jetzt haben wir gerade die drei Beinamen von Jesus betrachtet: der Gesalbte Gottes, der Erretter, der Leiter, der Meister, als Kind. Ja, dieser Gedanke wird wahrscheinlich für die Hirten ungewöhnlich gewesen sein. Ja. Man hat sich ja dann irgendwie als Messias schon eine erwachsene Person vorgestellt, ein König, der auftritt in Vollmacht und nicht als Kind. Und dann noch in diesen Umständen, ja, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Jesus ist bereits bei seiner Geburt erniedrigt worden. Ja, der Sohn Gottes kommt in einem Stall zur Welt. Diese äußeren Umstände sind einfach nicht seiner Gottheit entsprechend. Kein Palast, keine große Aufmerksamkeit, aber ein Zeichen seiner Demut, bereits bei seiner Geburt. Auch im späteren Leben ging es ja so weiter. Jesus selbst sagt in Matthäus 8, Vers 20: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels haben Nester. Aber der Menschensohn hat keinen Platz, wo er seinen Kopf hinlege. Kein Platz für Jesus. Bei seiner Geburt, während seinem Leben, und es ist die Frage, auch heute nicht, haben wir Platz für Jesus? Ein weiterer Beweis für diese Demut ist einfach, dass die Botschaft an die Hirten ergangen ist. Nicht an die Schriftgelehrten, nicht an das adlige Volk, nicht an die Eliten, sondern zu den Hirten, die damals ein hartes Leben hatten, deren Ansehen gering war, weil es oft nicht ihre eigenen Tiere waren, sondern sie das nur als Beruf hatten. Ja? Die haben ja nur auf die fremden Tiere aufgepasst. Und wir sehen einfach, dass diese dieser krasse Unterschied, ja. Jesus kommt aus dem Himmel in den Stall, ja. Wir lesen in Philipper 2 davon, von dieser Erniedrigung einfach. Philipper 2 von Vers 5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war, der, als er in göttlicher Gestalt war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte und Knechtsgestalt annahm, den Menschen gleich und dem Äußeren nach als ein Mensch erkannt wurde. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und im 5. Vers heißt es, ihr sollt gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Das heißt, diese Demut, diese Niedrigkeit sollen wir auch für uns selbst in Anspruch nehmen und selbst ausleben. Ja? Wir sollen frei sein von diesen bequemlichen Gedanken und einfach im Dienst Jesu stehen. Dann gehen wir weiter, die Verse 13 und 14 in Lukas 2. Und auf einmal waren da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen, die Gott lobten. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Ehre sei Gott. Durch was wird Gott hier geehrt? Zum einen durch das Leben von Jesus und zum anderen durch unser Leben. Wir sind die Nachfolger von Jesus und auch von unserem Leben soll es heißen, zur Ehre Gottes. In 1. Korinther 10, Vers 31 heißt es, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zur Ehre Gottes. Ja, und Jesus hat gesagt in Johannes 14, Vers 13, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Ja, auch wieder diese Verbindung einfach zum Vater. Es soll alles zur Ehre Gottes sein. Unser ganzes Leben, so wie Jesu Leben auch. Dann der nächste Punkt, Friede auf Erden. Auch da haben wir wieder die Gefahr, die ich vorhin schon erwähnt habe. Es geht nicht um den äußeren Frieden, es geht nicht um die Waffenruhe, die wir aktuell haben. Da ist wieder die Gefahr der falschen Hoffnung. Es geht um den inneren Frieden. Was haben wir, wenn wir keine Erlösung haben? Dann haben wir einen Kampf mit dem schlechten Gewissen, ein Kampf mit der Sünde. Und davon dürfen wir Frieden haben. Und der Friede, der reicht so weit, dass es in Kolosser 3, Vers 15 heißt, der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen seid, in einem Leib und seid dankbar. Der Friede Gottes soll regieren. Und da ist die Frage, gefährden wir selbst unseren Frieden? Mit was geben wir uns ab? Mit was füllen wir uns? Kolosser 3, Vers 16 heißt es, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. In aller Weisheit lehrt und ermahnt einander mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Und singt dem Herrn fröhlich in eurem Herzen. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Womit beschäftigen wir uns? Ist es Gottes Wort? Erbauen wir einander oder ziehen wir einander runter? Stiften wir Frieden oder stiften wir Unruhe? Ja? Und dieser innere Friede, der wird sich natürlich auch nach außen bemerkbar machen. Das ist eine Frucht des Geistes. Und in Römer 12, Vers 18 heißt es, ist es möglich, so viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Ja? Also das ist dann der äußere Frieden, den wir dann als Folge davon haben können, ja? Und dem wir von uns aus nachgehen sollen. Hebräer 12, Vers 14 heißt, jagt dem Frieden nach. Also wir müssen dann aktiv was tun, um unter Menschen den Frieden zu bewahren und auch manchmal zu stiften. Und dann geht es weiter, und den Menschen ein Wohlgefallen. Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Und da gibt es zwei verschiedene Versionen der Übersetzung. Einmal heißt es Friede bei den Menschen seines Wohlgefallens. Da sind die Menschen gemeint, die ihre Sünden vor Gott bekannt haben, bereut haben, die Jesus als ihren Retter angenommen haben und dann diesen Frieden haben. Und bei mir heißt es, und den Menschen ein Wohlgefallen. Und das zielt einfach auf Jesus ab. Jesus ist der Wohlgefallen dieser Menschen, die ihn angenommen haben. Und da kennen wir alle dieses Wort aus 1. Petrus 2. Das möchte ich uns kurz lesen. 1. Petrus 2. Die Verse 6 bis 8. Darum steht auch in der Schrift: Sieh, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die Ungehorsamen aber gilt: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Denn sie stoßen sich daran, weil sie dem Wort nicht gehorchen, wozu sie auch bestimmt sind. Ja, da haben wir einmal die Menschen, die das Wort angenommen haben, die ihren Erretter angenommen haben. Für die ist es kostbar, für die ist es ein Wohlgefallen, von Jesus zu hören. Und für die anderen ist es ein Anstoß, ja, ein Ärgernis, die das nicht annehmen wollen. Ja, so kann man als Fazit sagen: Jesus ist Mensch geworden, um uns von unseren Sünden zu erlösen, damit wir Frieden im Herzen haben können. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, sondern dürfen freudig sein. Und lasst uns daran einfach in den Weihnachtsfeiertagen ganz besonders denken, und Gott segne uns dabei. Amen.